Und wenn wir diese freien demokratischen Länder, die wir haben, weiter beibehalten wollen, dann müssen wir eben auch daran festhalten, gerade auch vor dem Hintergrund militärstrategisch und den Amerikanern sagen, nur auf die Pauke hauen und sagen, ich will das und jenes und damit sozusagen unser Bündnis unterminieren, ist nicht gut. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass China und Russland sowieso ganz klar gemacht haben, ihnen geht es um Einflusssphären. Sie agieren mit Machtpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Message, der Investment Podcast. Heute in der 100. Folge, so lange machen wir es schon, Olli. Heute ein ganz besonderer Gast, Professorin Christina Spohr von der LSE in London. Und ich bin sehr glücklich, dass wir Zeit haben, letzte Woche noch mit Herrn Scholz und Ischinger am Tisch, heute bei Die Message. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Dein Fachgebiet ist ja die Arktis und die nordischen Regionen dort oben, die natürlich geopolitisch jetzt in den letzten Wochen total auf die Landkarte gebracht worden sind. Vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer, du hast zahlreiche Bücher publiziert, die auch zum Teil, also gerade Wendezeit, hoch dekoriert worden ist. Letzte Woche noch mit Herrn Scholz und Ischinger am Tisch, heute hier. Was kannst du aber unseren Zuschauern und Zuhörern noch mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Wie bist du dorthin gekommen, was du heute und seit Jahren erfolgreich machst, dass du uns ein bisschen Einblick gibst über dich und deine Arbeit?
Ja, also ich bin Christina Spohr, Deutsch-Finnin, komme ursprünglich aus Volmerswerth in Düsseldorf, ging auf ein normales Gymnasium in Düsseldorf in der Innenstadt und dann bin ich zum Studium nach England gegangen und habe in Cambridge und in Sciences Po studiert, unter anderem in Frankreich, habe in Cambridge promoviert, habe ein Jahr in der NATO gearbeitet, als es um die Fragen der Osterweiterung ging. Nachdem ich promoviert hatte zur Deutschlandpolitik, der deutschen Ostpolitik der 90er Jahre und der baltischen und russischen Fragen. Und dann hatte ich noch einen Postdoc in Cambridge und bin seither danach an der LSI in London. Und zwischendurch war ich dann noch mal 2 Jahre in Washington als erste Helmut Schmidt-Ehrenprofessorin am Sides Johns Hopkins 2018 bis 2020. Das war so eine neue Professur, gesponsert vom Auswärtigen Amt. Und 2023, 2024 war ich noch mal am Wilson Center im Polarinstitut, jetzt mit meinem neuen Projekt über die Arktis. Also eigentlich habe ich gestartet mit meinem Interesse in deutscher Außen- und Sicherheitspolitik seit 45, insbesondere Zeitgeschichte, wie das war mit dem Ende des Kalten Krieges, mit den kleinen und großen Staaten in Europa und wie sich die Deutschen aufstellen zwischen Amerika und Russland. Und in der Zwischenzeit ist ja dann noch China hinzugekommen und jetzt, wie gesagt, eine Globalgeschichte zur Arktis, 500 Jahre.
Genau, du hast auch ein Buch mit herausgegeben, The Arctic in World Order. Und ich glaube, um die Fallhöhe direkt hochzuhalten, der finnische Präsident hat gesagt, this is a matter of global significance. If we lose the Arctic, we lose the world. Wie hat er das gemeint? War das klimapolitisch oder geopolitisch? Kannst du da ein bisschen?
Ja, Klimapolitik und Geopolitik ist ja irgendwo verbunden. Also Klimapolitik ist etwas sehr schwer für uns Menschen zu fassen. Da geht es ja auch um lange Zeiträume und Dinge, die wir zum Beispiel in der Arktis sehen, nicht? Also wie schnell das schmilzt, vor allen Dingen im Barentsmeer, da rechnet man in globale Erwärmung 7-mal schneller als sonst wo, in der Arktis insgesamt 4-mal schneller als sonst wo. Aber wenn wir zum Beispiel denken, Meeresspiegel erhöht sich, wenn wir bedenken, die schlimmen Stürme, die wir heutzutage sehen, die Tatsache, dass zum Beispiel in Brasilien im Amazon es Trockenzeiten gab im letzten Jahr. Das zeigt ja alles, dass das, was wir in der Arktis besonders sehen, unter anderem auch durch die Eisschmelze, hat aber zum Beispiel jetzt auch für Meeresströme, für die Wetterbedingungen großen Einfluss global gesehen. Und das heißt natürlich, die Arktis, ja, vielleicht verlieren wir eben das am schnellsten durch das Schmelzen der Eiskappe, wie es halt vorher war. Das hat ja auch was damit zu tun, wie sich Menschen dort bewegen und mit der Flora und Fauna. Aber die eigentlichen großen Krisen können wir auch woanders erleben, in Regionen, wo einfach Städte untergehen werden. Einfach dadurch, dass der Meeresspiegel sich erhöht und dass sich die globale Erderwärmung natürlich noch verschnellert, da mit dem Klimawandel und mit dem zum Beispiel Schmilzen des Permafrosts ja noch mehr Treibhausgase in die Luft gesetzt werden. Das heißt, wir sind in so einer eigentlich so einem vicious circle, so einem Teufelskreis, dass eigentlich alles noch schlimmer wird und wir von einem Tipping Point zum anderen gehen. Also wir sagen ja, wir sind jetzt schon an Tipping Points. Und das hat natürlich dann auch geopolitische neue Opportunities, aber auch eben Fragen. Nicht? Also warum haben wir jetzt diesen Wettlauf um die Arktis? Weil es um Ressourcen geht, weil man darüber nachdenkt, was ist dort zu haben. Und das haben wir natürlich mit Donald Trump besonders stark erlebt, wo er gesagt hat, es ist ja nur ein Stück Eis, aber ich will es haben, weil wenn das Eis weg ist, dann gibt's da was, was mir gehören soll. So, das war das Allerkrasseste, was wir so in der letzten Zeit gehört haben, was jetzt sozusagen verbunden hat, den Drang nach den Ressourcen, die haben zu müssen und wie das mit Klimawandel zusammenhängt, weil auch das jetzt auf dem Thema, auf der Plattform ist.
Aber bedeutet es, dass für dich oder dass deiner Meinung nach es gar nicht so stark ums Geopolitische geht und diese Schutzstellung von wir müssen uns dort positionieren, sondern mehr wirklich um diese Ressourcen?
Naja, sagen wir mal so, wenn es um den Kampf um die Ressourcen geht, diesen Wettlauf, dann ist ja automatisch mehr Aktivität. Mehr Aktivität in der Arktis ist möglich, weil zum Beispiel Seewege offener werden, dadurch, dass wir die Schmelze des Eises haben. Jetzt wurde gerade von Copernicus, von der europäischen Wissenschaftlern, ein Artikel veröffentlicht darum, wie mehr noch das Seeeis an der Nordkappe schon wieder geschmolzen ist. Jetzt in diesem Januar, man misst immer im Januar, am wenigsten Seeeis in 48 Jahren, was wir mit Satellitenbildern sehen können. Das heißt, das wird immer schlimmer. Dadurch ergeben sich natürlich immer mehr Gedanken dazu, welche Seepassagen wir nutzen können für Transit, für Kommerz, um das profitabel zu machen. Auch zum Teil ja, wie wir das ja mit China und Russland sehen, auch um Sanktionen zu umgehen. Das heißt, wir haben viel mehr Menschen, die dort unterwegs sind und die etwas machen wollen. Dadurch ist der Wettstreit da, nicht? Was ist vielleicht mit Fischerei? Wenn Wettstreit da ist, sind wir dann schnell bei strategischen Fragen und militärstrategischen Fragen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass der arktische Raum jetzt ein Spiegelbild, es spiegelt sozusagen die Weltlage wider, nicht? Also es ging ja um die NATO. Es ging um die westliche Hemisphäre. Es geht auch um strategische Fragen. Für Donald Trump persönlich vielleicht nicht. Aber wir haben ja zum Beispiel gesehen, wie stark die Russen in den letzten 20 Jahren in ihren arktischen Gebieten aufgerüstet haben. Und das ist die Hälfte der Arktis, wenn wir die polare Perspektive nehmen. Und wenn wir auch an den Kalten Krieg zurückdenken und die Raketen, dann ging es ja immer um die Strecken der Raketen über den Nordpol hinweg. Ja, und deswegen liegen da sozusagen die NATO-Länder, heute sieben, und Russland sich direkt gegenüber. Viel näher dran, als wenn wir einfach horizontal denken und einfach so die Mercator-Karte ausklappen.
Das finde ich ist auch das Interessante. Wenn man von oben auf die Weltkugel guckt, dann sieht man eben, dass eben Russland, glaube 45% oder ein bisschen mehr, da fast die Hälfte dieses Gebietes hat. Dann haben wir natürlich Kanada, Grönland, Norwegen ein bisschen und die verschiedenen anderen Staaten, die dort angrenzen, Kanada. Das ist natürlich etwas, früher sagte man ja auch irgendwie High North, High Tensions. Und ich glaube, wir sind alle Kinder des postkalten Krieges, würde ich sagen, wo man dann weniger damit Berührung hatte in dem Erwachsenen- oder in dem Bewusstseinszeitalter. Aber die kürzeren Wege sind natürlich da. Und ich hatte in deinen Sachen auch gelesen, wenn man sich so ein bisschen anschaut, dass eben die Arktik irgendein Keystone ist. Also das ist eine der wenigen Gebiete, was Putin auch sagte, wo eben noch Ressourcen überhaupt zu holen sind, die vielleicht noch unentdeckt sind. Und ich fand das stark in deinen Ausführungen, dass man eben sieht, irgendwie Russland besitzt irgendwie 40 Eisbrecher, davon 6 nukleare, 3 weitere sind in Bau. Und wenn man dann guckt, danach kommt Finnland mit 8, Kanada mit 7, Schweden mit 4, China mit 3 und USA mit 2 in dieser Region. Also dass man einfach diese schiere Übermacht sieht, das fand ich ganz, ganz interessant, muss ich sagen. Und was mir auch neu war, dieser Lomonosov Ridge, also 1240 Meilen Unterwassergebirgskette, die ein Viertel der weltweit verbleibenden fossilen Rohstoffreserven beinhaltet. Das fand ich also wirklich, da lohnte sich natürlich auch, sich zu positionieren.
So ist es. Also es gibt ja einerseits auch diesen Wettlauf, wem gehören welche Shelves und kann man dann ans Seebett ran. Also man muss jetzt bei all diesen Dingen sagen, wir schauen jetzt auf lange Sicht. Denn so leicht ist es ja auch gar nicht, Öl und Kupfer oder andere Ressourcen aus dem Seebett rauszuholen, Rohstoffe abzubauen unter Wasser. Ja, aber wir müssen einfach mal denken, 2007 haben die Russen diese Titanflagge für Russland am Nordpol gepflanzt. So, dass dann haben die Kanadier gleich gesagt, ja, das ist ja hier wie vor 400-500 Jahren, nicht? Als man überall seine Fahne aufgestellt hat, hat man gesagt, das gehört jetzt mir, nicht? Also Souveränitätsbekundung. Naja, aber wir sehen, das geht halt auch ums Seebett. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ja diese Schmelze durch den Klimawandel kommen wird. Und da hat man sich eben schon positioniert. Man positioniert sich bei der UNO mit diesen Fragen, wem gehören welche Shelfs und kann man dann sozusagen das Seebett in Segmente teilen. Da sind also alle Anrainerstaaten im Norden, die direkt also am Wasser liegen, am arktischen Basin, die sind sozusagen alle mit dabei. Und da ist halt auch noch ein ungeklärter Wettlauf, sagen wir mal so. Aber andererseits, haben wir ja schon gesagt, nicht, also die Russen haben sich ganz klar auch als arktischer Staat, also die Sowjets allein schon, aufgestellt. Deswegen haben die ja auch Infrastruktur im Norden. Wir müssen denken, die großen Ressourcen von Gazprom auf Jamal, auf der Jamal-Halbinsel mit dem großen Hafen von Sabetta, nicht? Also da läuft ja sozusagen die nördliche Seeroute, unter anderem eben mit diesen russischen Eisbrechern. Die braucht man auch, denn selbst im Sommer, wenn es jetzt mehr offen ist, man weiß ja nie, ob wann der nächste Sturm kommt und wann wieder auf einmal die ganze Fahrrinne voller Eis ist. So, und diese Atom-Eisbrecher können natürlich auch viel länger fahren. Die müssen ja nicht ständig betankt werden. Aber man kann dort auch nicht fahren, ohne sozusagen die russische Begleitung, auch im Teil der internationalen Gewässer. Und da es natürlich sehr küstennah läuft, weil es da am sichersten ist, ist man natürlich dann sozusagen in russischen Küstengewässern. Und dadurch hat da auf der nördlichen Seeroute, oder man sagte früher Nordostpassage, hat natürlich Russland die Hoheit. Und da sind auch, was Infrastruktur betrifft, geht es ja nicht nur um zivile Infrastruktur und das Abbauen von Öl und Gas, sondern da geht es eben auch darum, sozusagen sich militärisch, strategisch aufzustellen. Denn wenn mehr Schiffe unterwegs sind, will man ja auch sozusagen seinen Landstrich absichern.
Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Trump seine Flagge irgendwann in Grönland positioniert?
Naja, also das Thema ist ja jetzt nicht vom Tisch. Jetzt hat er neulich groß Tamtam gemacht und gesagt, ich nehme es auch eventuell militärisch. Dann waren die Europäer fest. Das haben wir ja in Davos gesehen, nicht? Also diese große Rede hat er gehalten, was er alles haben will, dass er auch eben eventuell militärisch, dann vielleicht doch wieder nicht militärisch, dann waren am nächsten Tag symbolisch gesehen nicht die NATO-Mitglieder aus Europa da, um auch eben Dänemark zu stärken. Ich meine, wir sind alle erstens in einer Allianz. Wir sind in der Nordatlantischen Allianz. Wir sind in einem Bündnis. Wenn es Trump wirklich um strategische Fragen ginge, also wenn das hauptsächlich ein nationales Interesse wäre, mit Hinsicht von dem, was er da ja so einfach aufs Papier geschrien hat, nicht, also ja, da sind Kriegsschiffe überall von China und von Russland und nicht und so weiter. Also erstens ist das nicht der Fall, aber zweitens, natürlich gibt es ein chinesisches strategisches Interesse zum Beispiel an den Ressourcen. Das haben wir ja schon gesehen in den letzten Jahren. Sie wollten ja auch so Minen kaufen. Sie interessierten sich für die Infrastruktur, Häfen, Flughäfen und so weiter. Hat die NATO sozusagen verboten, unterbunden. Wir wissen ja auch, dass die Russen mit ihren U-Booten unterwegs sind. So ist es nicht. Aber diese Dinge müsste man eigentlich im Bündnis klären. Und solange das Bündnis besteht, und die Europäer werden sicherlich daran festhalten, und eigentlich ist es ja auch im amerikanischen Interesse, denn zum Beispiel so ein Stützpunkt wie Rammstein ist ja auch für den Amerikaner wichtig, wenn er sozusagen in die Welt seine Macht projizieren will. Das heißt, für die Amerikaner ist auch Europa und die europäischen Bündnispartner eigentlich strategisch gesehen wichtig, nicht? Also wie man Macht projiziert. Und ich würde sagen, jetzt in der nahen Zukunft sicher nicht, aber dass er das vielleicht doch wieder kaufen will und dass er die Grönländer unter Druck setzt und dass er ja sowieso es mag, andere, die er als schwächer empfindet, erstmal ganz stark unter Druck zu setzen, als Teil seiner Taktik sozusagen der Bullyboy zu sein, müssen wir davon ausgehen, dass das in ein paar Wochen wieder auf dem Tisch ist. Also ich glaube nicht an einen amerikanischen Einmarsch in Grönland in der nahen Zukunft. Aber dass das Thema nicht weg ist und dass das im 250. Jahr der Vereinigten Staaten für ihn irgendwie wichtig ist, weil er sagt, die Donroe-Doktrin und jeder amerikanische Präsident, der auf Mount Rushmore ist, ist jemand, der sein Land erweitert hat. Ich will auch dahin. Nicht? Also das sind so Ideen, die hat er dann im Kopf und dann wird alles daraufhin abgestimmt.
Geht dann um so eine Legende dann quasi für sich aufzubauen. Das ist natürlich, wenn man so einen Charakter hat, vielleicht auch der Fall. Hat vielleicht aber auch China ein bisschen den Hintergrund, Mike Pompeo hat ja 2019, glaube ich, die Strategie der Arktik oder Grönland erstmal wieder betont. Und war das vielleicht eine Folge dessen, dass China gesagt hat, man durch die Äußerungen, die haben ja gesagt, wir sind ein Near Arctic State, was jetzt rein geografisch, sag mal, wenn man Erdkunde Grundkurs hatte, sieht man schon so ein bisschen, dass jetzt China nicht ganz an der Arktis dran ist. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen, dass das dadurch nochmal forciert wurde, dass einfach das auch eine Reaktion, Reflex war der Amerikaner dort drauf?
Ja, sicherlich auch eine Reaktion auf China, weil das, was Sie gerade gesagt haben, nicht? Also China hat sich als Near Arctic State deklariert und seit wir Xi Jinping an der Macht haben, geht es ja auch um diese Seidenstraßen. Und nicht, also man kann sagen, einerseits ja weit hergeholt Near Arctic State, aber China macht ja etwas Interessantes. China sagt ja immer, dass es innerhalb der internationalen legalen Ordnung hantiert, in der International Government sozusagen von innen heraus vielleicht Sachen verändern will, dass es da mitmacht, dass es ja gar nicht militärisch unterwegs ist. Stimmt ja auch. Veränderungen werden gesucht über die Institutionen und Rahmen, die wir schon haben. Und im selben Kontext sehen wir ja auch, dass die Chinesen nun einen Platz im Arktischen Rat haben wollten als Observer, nicht? Also sie können kein Mitglied sein, weil sie, wenn wir jetzt den Polarkreis nehmen und die 8 Staaten, die da sind, da gehört es nicht dazu und es gehört ja auch nicht zu den indigenen Völkern. Aber die Chinesen, wenn sie an ihre Seidenstraßen denken, was ja vor allen Dingen geoökonomisch ist, aber auch geostrategisch, denn überall, wo es sozusagen seine Perlen an der Kette hat, für die kleinen Positionen und Häfen, also als maritimes Empire quasi, denkt es ja auch an die transpolare Seidenstraße. Und da sind wir ja beim Thema Arktis. Also einerseits nutzen die Chinesen ja für ihr Shipping teilweise oder sind so mit dabei, das, was die Russen haben, nämlich die Nordostpassage. Da investieren sie auch in der Infrastruktur, ja auch in der Ölindustrie. Aber sie können dann sozusagen auch diese Nordostpassage bis St. Petersburg von den chinesischen Häfen nutzen. Haben wir jetzt auch gesehen, auch für die Russen, um Sanktionen zu umgehen. Und diese chinesischen Schiffe, die wir ja auch in der Ostsee dann erleben, mit oder ohne Anker. Aber wir sehen auch, dass die Russen und die Chinesen gemeinsam Military Exercises, also Militärübungen zusammen machen, in der Beringsee, dann in der Chukchisee, in der Beaufortsee, dass die Chinesen von der Wissenschaft, von der Forschung her dort tätig sind, aber es ist immer Dual Use, also kann auch immer vielleicht militärstrategisch genutzt werden. Hydrographisch haben sie einen Eisbrecher in der Beaufortsee, um halt so auf dem Meeresgrund zu schauen, wie sieht es da aus, am Anfang der Nordwestpassage, weil da ja auch ein Interesse besteht. Und dann, wenn wir die chinesischen Karten uns anschauen, und wir uns auf die transpolare Seidenstraße, also dann, wenn alles geschmolzen ist in 20, 30, 40 Jahren oder sagen wir mal im Sommer mehr geschmolzen ist, dass man da eventuell mit einem Eisbrecher und so einem Cargo-Ship hinterher dann fahren könnte, dann, wenn wir so eine Karte nehmen mit der polaren Ansicht, stellt man fest, dass wenn man von China über den Nordpol hinweg an die Ostküste Amerikas denkt, dann stellt man fest, dann ist der Weg ja sehr direkt. Und China ist ja dann auf einmal mitten auf dieser Linie drauf. Und für die macht es dann Sinn zu sagen, ja, über die transpolare Seidenstraße sind wir natürlich irgendwo ein arktischer Anrainerstaat. Quasi. Near Arctic.
Ich hatte gelesen, dass so eine Schiffsroute oben drüber, also Shanghai, Hamburg würde sich um 10 Tage verkürzen, was ja massiv ist, also gegenüber dem Suezkanal. Das ist ja wirklich, also monetär eine Rieseneinsparung, aber von der Geschwindigkeit einfach etwas.
Ja, das ist ja jetzt im Moment diese nördliche Seeroute, die über Russland läuft. Die ist eben wesentlich kürzer als die Suez-Passage. Aber wir müssen bedenken, das geht nur zu bestimmten Jahreszeiten, geht nur, wenn der russische Eisbrecher mitfährt, sozusagen als Guide und sozusagen fürs Offenhalten. Und die Schiffe, die da im Moment fahren, haben ja natürlich noch eine kleine, viel kleinere Cargolast als die Schiffe, die den Suezkanal gehen. Aber auf lange Sicht, ja, wenn man mehr Infrastruktur hätte, dann kann man natürlich auch besser absichern. Denn man muss ja bedenken, wenn mehr Seetraffic ist, dann ist es ja auch gefährlicher. Dann können ja auch Unfälle passieren. Was ich damit meine, zum Beispiel Oil Spills. Ne? Dann haben wir so möglicherweise Naturkatastrophen. Dann ist es da ja auch oft stürmisch. Dann weiß man nicht, ob es auf einmal Eis gibt. Das heißt, es ist ja nicht ungefährlich. Und auch diese Utopie im Moment noch der polaren Seidenstraße kommt ja auch mit Gefahren. Deswegen fliegen wir ja auch mit den Flugzeugen nicht gerne über den Nordpol, weil da nichts ist. Wir fliegen schon lieber Routen, wo wir über Russland und China hinweg von den fernen Osten fliegen aus Europa, auch wenn es anders irgendwie kürzer wäre. Das heißt nicht, man muss immer denken, es gibt Möglichkeiten, aber die kommen auch mit Gefahren. Aber in den Gedanken der Menschen, wenn es vor allen Dingen auch um die Rohstoffe geht und um was rentabel ist, wenn es einen Wettstreit gibt, will man ja immer, wenn man eine Großmacht ist, erstmal mitmachen und seinen Teil davon haben. Man will ja nicht sozusagen von vornherein schon einen Verlust haben. Und das sehen wir ja eben jetzt auch bei Trump. Das haben wir gesehen bei Russland, was ja eh schon in der Arktis ist. Aber Russland weiß, hat eine gewisse Sicherheit. Es ist ja automatisch schon der größte Staat. Es ist ein eurasiatisches Reich. Das reicht von der Kola-Halbinsel bis Vladivostok. Ja, von St. Petersburg bis Anadir. Das ist erstmal Russland. Und wir denken, ja, das große leere Sibirien, aber oben an der Küste, da ist was los, da sind wahnsinnig viele militärische Stützpunkte, die gab es im Kalten Krieg und sind jetzt alle wieder neu aufgebaut und es gibt auch Militärstützpunkte, die das ganze Jahr überlaufen, sogar auf Franz-Josef-Land. Das heißt, wenn wir raketentechnologisch denken an U-Boote und an sowohl die Nordflotte der Russen, die Nordseeflotte und die Pazifische Flotte, ja, die haben ihre Stützpunkte da, wo es für sie wichtig ist.
Wir reden jetzt wieder über die USA, über Russland, über China. Wo positionieren wir uns als Europäer? Wie ist die Ausrichtung der Europäer für all diese Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast?
Also sagen wir mal, in einem friedlichen Umgang noch vor 5 Jahren hätten wir gesagt, okay, wir haben NATO-Staaten, angeführt mit der stärksten Macht darin, die Vereinigten Staaten, und dadurch positionieren sich die Europäer mit den Amerikanern, wenn es um militärische Sicherheit geht, gerade im nordatlantischen Raum. Die Amerikaner sind ja auch in Alaska, man darf nicht vergessen, wenn Donald Trump sagt, die Russen, ich will die Russen nicht als Nachbarn, wenn die Russen in Grönland sind, habe ich die als Nachbarn. Ja, ist ja schön und gut, die haben ja die Russen schon als Nachbarn. Und zwar die ganze Zeit. Und da könnte man ja auch mal was tun in Alaska. Wenn es also wirklich um Strategie ginge, dann müsste man als Amerikaner sich überlegen, was heißt das, wenn im Nordpazifik, in der Beringsee, in der Tschuktschi-See, in der Beaufortsee immer mehr chinesisch-russische militärische Kooperation stattfindet. Das sind Übungen, aber die Präsenz ist da. So, darauf müsste sich der Amerikaner konzentrieren, aber der sitzt ja hauptsächlich in Anchorage, der sitzt nicht in Kotzebue oder in Utqiagiq oder in Kivalina oder in den kleinen Dörfchen da an den Nehrungen an diesen Nordwest-Alaska-Küstenstreifen. So, und die haben auch keinen Deep-Sea-Port, das wird ja in Nome jetzt erst gebaut, in der Beringsee. Das heißt, die Amerikaner wissen schon, dass sie da ein strategisches Problem haben. Sie haben ihre Luftwaffenstützpunkte da. Da muss was wirklich gemacht werden, wenn man jetzt amerikanisch-russisch sozusagen vom Wettkampf her denkt. Jetzt haben wir aber das Problem mit Donald Trump, dass er ja sozusagen das nordatlantische Bündnis unterminiert. Gerade wo vor ein paar Jahren wir eigentlich dachten, es stabilisiert sich alles unter Joe Biden. Wir haben zwar den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber durch den finnischen und schwedischen Beitritt in die NATO haben wir doch eine wesentlich verstärkte Nordostflanke. Und das ist wichtig für die Sicherheit in Europa. Wir brauchen Abschreckung und Sicherheit, und das betrifft auch die Deutschen, wie wir uns als Europäer auch Firmen in unserem Kontinent aufstellen. Und das betrifft insofern ja dann auch Grönland, denn Grönland als ein Teil selbst mit Selbstverwaltung Dänemarks ist auch ein Teil insofern, was die Europäer betrifft, wo wir investieren müssen, wo wir auch Abschreckung und Verteidigung verstärken müssen. Da hat ja Donald Trump recht, wir müssen uns auch mehr auf unsere eigenen Füße stellen. Das haben wir in der Nachwendezeit vernachlässigt. Im Teil auch dessen, weil wir geglaubt haben, naja, wir haben ja auch als Deutsch dieses Sonderverhältnis mit Russland und wir haben die ökonomische Interdependenz und so ist alles schön freundschaftlich gut verpackt. Aber es war gar nicht so, weil die Russen vor allen Dingen unter Putin ja Revanchismus und Revisionismus betrieben haben, um sich selber wieder als Großmacht aufzustellen. So, und jetzt unterminiert aber Trump das nordatlantische Bündnis und dadurch haben wir diese Spannung. Diese Spannung, wenn wir jetzt auf die Arktis nochmal schauen, haben wir leider nämlich dann da auch. Denn Sie haben ja schon angesprochen, wir haben Finnland ganz im Nordosten, Norwegen und Schweden, hier ja in Nordeuropa, dann Island und Dänemark mit Grönland, Färöerinseln und Kanada und die Vereinigten Staaten. Wir sitzen alle am selben Tisch des Arktischen Rats, aber der kann schon gar nicht mehr richtig arbeiten, bis auf so eine Working Group Level, weil die Russen den Angriffskrieg führen und weil, obwohl man im Arktischen Rat eigentlich um so Soft Political Points redet, ja, also es geht um sozusagen weiche Macht, Es geht um Tourismus, es geht um Regionalpolitik, es geht vor allen Dingen auch um Umweltschutz, nicht? Also man darf auch nicht vergessen, in der Nachwendezeit hat man eben festgestellt, die Russen hatten wahnsinnig viel Chemie und Atommüll. Gerade auch auf der Kola, im Halbinsel, ganz nah an Norwegen und Finnland dran. Es war im Interesse von allen, auch den damals den Russen unter Jelzin, das zu säubern für unsere Umwelt wegen. So, aber diese Kooperation funktioniert ja nicht mehr, weil wir Russland haben, was schon 2019 gesagt hat, wir wollen eine postwestliche Weltordnung. Dann haben sie den Angriffskrieg gestartet. Die Chinesen möchten die Global Leading Power sein, das sie ja ökonomisch schon sind, aber sie stellen sich ja auch militärstrategisch mehr auf. Vielleicht mehr im Pazifik, aber trotzdem, sie sind eine World Ordering Power. Und jetzt sind die Amerikaner auch noch nicht nur mehr autoritär, aber die Amerikaner unter Trump machen auch eine totale Instabilität, was eigentlich auch die Russen und die Chinesen nicht so mögen. Denn eigentlich, selbst wenn es um Machtpolitik und Einflusssphären geht, und da sind wir ja sozusagen auf dem Weg dahin, wir sind ja schon in einer multipolaren Welt, funktioniert Diplomatie auch nur mit Antagonisten, wenn wir Kalkulierbarkeit haben. Wenn wir eine gewisse Stabilität haben, wenn wir Rahmen haben, in denen wir auch unsere Differenzen irgendwie damit umgehen und uns austauschen. Aber im Moment haben wir nur reine Machtpolitik. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir auch gerade in Europa, wir sind so viele Staaten, wir können auch nicht nur alle unsere Machtpolitik ausüben. Wenn wir auf dem Kontinent zusammen friedlich leben wollen, haben wir doch aus den Ersten und Zweiten Weltkriegen gelernt, dass wir lieber eine Ordnung haben, wo wir uns auch um Normen und das internationale Recht scheren. So, und wenn wir diese freien demokratischen Länder, die wir haben, weiter beibehalten wollen, dann müssen wir eben auch daran festhalten, gerade auch vor dem Hintergrund militärstrategisch und den Amerikanern sagen, nur auf die Pauke hauen und sagen, ich will das und jenes und damit sozusagen unser Bündnis unterminieren, ist nicht gut. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass China und Russland sowieso ganz klar gemacht haben, ihnen geht es um Einflusssphären. Sie agieren mit Machtpolitik und sie haben ganz andere Gesellschaften als wir. Sie haben keine offenen demokratischen Gesellschaften. Und wir müssen uns fragen, wie wichtig ist uns das vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte? Wir wissen doch, wie es bis 45 war. Und das wollen wir eben gerade nicht. Wir sehen ja auch in Deutschland, unsere Demokratie hat sich bewährt, auch durch Krisen bewährt. Aber wir müssen als Deutsche auch nicht vergessen, wir können nicht nur hier sitzen und uns auf alle anderen verlassen, was unsere Sicherheit betrifft. Sicherheit ist auch Kriegvermeidungsstrategie. Das wurde noch in den 70er Jahren und 1981 von Helmut Schmidt gesagt. Das haben wir schon alle vergessen. Die Bundeswehr war stark. Wir haben nicht viel darüber gesprochen. Wir waren eine Mittelmacht. Wir waren eine Weltwirtschaftsmacht. Die sind wir auch noch immer. Aber in der jetzigen Lage müssen wir uns auch, was unsere eigene Resilienz betrifft, ganz anders aufstellen. Wir müssen auch die Diskussionen anders führen. Und das ist, um den Frieden zu sichern. Der Frieden muss immer wieder neu erkämpft werden. Und im Moment sehen wir doch, dass es überall nur zerfällt, weil nur Machtpoker und Machtpolitik ausgeübt wird.
Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Herr Macron hat letzte Tage gefordert, dass Europa mehr zusammenstehen muss, dass man gemeinsam sein muss, weil man sonst wirklich in den nächsten 5 Jahren, hat er, glaube ich, gesagt, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und ich glaube, was du sagst, wichtig ist die Abschreckung, also wirklich zu sagen, ich habe ein starkes Militär, weil natürlich die Kosten für einen Krieg einfach höher wären, wenn man weiß, der Gegner ist einfach auch gut ausgerüstet. Das glaube ich ganz wichtig, weil das einfach eine Abschreckung ist. Und ich glaube auch, das Thema Atomwaffen kann man einfach sehr kritisch sehen, aber vielleicht hat auch die Existenz der Atomwaffen in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass gewisse Kriege gar nicht geführt worden sind, weil man einfach weiß, der Gegner hat das und man will auf dieses Niveau will man gar nicht gehen. Also das ist, glaube ich, vielleicht ein Vorteil, den man gar nicht so unbedingt sieht. Ist es so, wenn man sich jetzt Europa anschaut, also ich habe jetzt letzte Tage auch noch eine Note gelesen, bei Herrn Trump ist es ja auch so, die Midterms stehen an. Das heißt, was vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, mit 8 Billionen ist Europa der größte Gläubiger der USA. Das heißt, was ja auch China letzte Woche schon mal in den Ring geworfen hat, vielleicht mal die US Treasuries zu reduzieren oder also auch diese, dass auf einmal Vermögenswerte auch herangezogen werden, um vielleicht einen politischen Druck auszuüben. Deshalb gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich vor den Midterms da nichts passieren wird, weil das will man sich nicht irgendwie die Zinskurve hochjagen lassen. Aber was würdest du dem Kanzler oder einem Minister im Amt, also wie sollte unser Umgang, also idealtypisch, was wäre deine Marschroute? Wie sollte man diesem ganzen Thema als Deutschland oder Europa begegnen?
Also ich bin ja kein Futurologe, sondern eine Historikerin. Aber ich würde schon sagen, wir müssen ja erstmal auch für unsere eigene Stabilität sorgen. Und wir können keine Prosperität haben ohne Sicherheit. Und ich glaube, diese Prioritäten müsste man auch, um den Leuten einen Erwartungshorizont zu geben, besser darlegen. Also erstmal würde ich sagen, zum Beispiel, wir hatten so viel Chaos jetzt um Davos, jetzt kommt noch die Münchner Sicherheitskonferenz, mal gucken, was da auch von amerikanischer Seite kommt, denn sie haben recht, du hast recht, es kommt ja auch vor dem Hintergrund der Midterms, dass Trump den großen Disruptor spielt. Ja, das heißt, er hat ja auch Angst, da irgendwie seine Häuser zu verlieren, nicht? Also im Kongress, Kapitol und Senat. Und wir müssen eben auch bedenken, dass er gesagt hat, ja, dann nationalisiere ich einfach die Wahlen. Also ich meine, da muss man sich auch noch fragen, wie stark ist die amerikanische Konstitution, wie stark ist die Justiz? Denn wir sind ja im Moment noch gar nicht sicher, dass auch die Demokratie wirklich hält. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe auch, dass all das greift. Aber wir sehen ja auch mit diesen ganzen Epstein-Akten, was das da für ein Sumpf ist, der da abgeht zwischen den Tech-Bros und diesem ganzen Milieu. So, weiter möchte ich dazu gar nichts sagen. Zurück zu, wie wir uns aufstellen müssen. Also wir müssen unseren eigenen Haushalt pflegen. Wir müssen aber auch jetzt nochmal, um das ganz klar zu sagen, wir können nicht einfach auf unsere Prosperität verlassen, wenn unsere Sicherheit nicht gegeben ist. Wir müssen uns einfach nochmal daran erinnern, wir brauchen erstmal Abschreckung und Verteidigung, dann können wir auch entspannungspolitisch auftreten. Das betrifft jetzt mal die Außenpolitik. So, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dann müssen wir bedenken, was können wir denn mit unserer Wirtschaftsmacht auch machen? Und natürlich hat Macron in Davos gesagt, also die Europäer haben doch auch einen Tarifbazooka. Man will ja nicht in einen Tarifkrieg, das bringt gar nichts. Und außerdem hat Trumps ja auch Angst, dass da seine Inflation hochgejagt wird. Und dann wählen ihn nachher die Leute nicht mehr, wenn Amerika alles so teuer ist und keine Jobs und so weiter. So, aber wir müssen diese Waffen gut einsetzen. Und ich denke auch, dass es zur politischen Führung gehört, die Gesellschaft mitzunehmen, auch bei diesen großen Fragen. Mir persönlich ist das in den letzten 15 Jahren nicht geschehen. Wir wissen auch nicht als Deutsche, wo wir sagen, okay, das und das wollen wir für Europa. Das und das wollen wir als Deutsche für Europa machen. Es gibt jetzt nicht so, wo man sagt, in 10 Jahren wollen wir den Euro haben, dafür müssen wir das und das machen. So, und ich würde sagen, wir müssen einfach den Deutschen erklären, wir reden über Bundeswehrreform. Manche Dinge dauern länger. Es wird nicht in einem Wahlzyklus geschehen. Das müssen die Leute auch verstehen. Man kann nicht alles so in einer TikTok-Speed machen. In 10 Sekunden das und 20 Sekunden später was anderes. Manche Dinge muss man auf lange Sicht machen. Diese großen Veränderungen und Umbrüche, die jetzt geschehen, sowohl was Machtpolitik betrifft, aber zum Beispiel auch mit AI. Wir müssen dafür gewappnet sein, aber dafür müssen wir auch selber wissen, wofür wir stehen und was wir haben wollen. Und da würde ich einfach sagen, wenn wir in einer offenen, demokratischen Gesellschaft leben wollen, brauchen wir in dieser Gesellschaft auch Respekt und den Willen zum Kompromiss. Denn wir müssen auch verstehen, wir haben ja Parteien, damit wir verschiedene Meinungen ausdrücken. Aber wenn die zusammenkommen in verschiedenenartigen Koalitionen und wenn wir am Rechtsstaat festhalten und in diesen Parametern arbeiten, dann müssen wir bei manchen Dingen unsere Prioritätenliste setzen und dann diese Themen abarbeiten. Da kann nicht jeder immer alle 2 Wochen sagen, aber ich will eigentlich das, weil das habe ich ja eigentlich meinen Parteigenossen versprochen. Das geht nicht. Aber das ist uns so ein bisschen verloren gegangen als Deutschen, ja, weil uns sozusagen auch diese große breite Mitte verloren gegangen ist. Aber wir brauchen 2 oder 3 Themen, wo wir uns einig sind. Sonst zerfleddert das alles und es zerfällt. Und das können die von außen nutzen. Mit hybrider Kriegsführung, mit Propaganda, über die sozialen Medien. Und dann haben wir nämlich so eine ähnliche Anarchie, das sehen wir jetzt schon in Amerika. Was da auf den Straßen passiert und die Polarisierung in der Gesellschaft, was passiert, wenn auch die einen ganz viel Geld haben und die anderen haben ganz wenig, da ist auch die Schere, die soziale Schere, viel zu groß. Und wir müssen uns einfach auf so ein paar Dinge besinnen, die uns wichtig sind, wenn wir den jetzigen Lebensstandard erhalten wollen, und zwar auf einem breiten Gefälle und Gebiet der Gesellschaft. Also die gesellschaftliche Breite sozusagen über unseren sozialen Wohlfahrtsstaat weiter auch absichern wollen.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das hatte ich hier auch schon mal gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben keine Regierung, sondern eine Reagierung. Also das sehe ich nämlich auch zu Zeiten von Helmut Schmidt oder auch Helmut Kohl und auch vielleicht etwas später noch, gab es halt wirklich strategische Ziele oder strategische Gedanken auch. Und ich glaube, das ist etwas, man hat sich natürlich hier in den letzten Jahren ein bisschen diesem Diktat des Umweltschutzes unterworfen, sage ich jetzt mal, ohne viel nachzudenken, wo kommt denn unsere Energie überhaupt her? Also wie kann ich ein AKW abschalten, wenn ich nicht, also ich kann mich ja nicht auf andere Anrainerstaaten, wir haben das Glück, dass wir in der Mitte von Europa liegen, dass wir Stromhandel mit allen Anrainerstaaten betreiben können, aber es kann ja nicht, der Anspruch einer Wirtschaftsmacht muss ja sein, dass man jeden Tag sich selbst versorgen kann. Und ich glaube, da sind so einige strategische Dinge passiert, die ich nicht nachvollziehen kann. Nochmal zu dem Umweltthema vielleicht auch, weil ich glaube, das ist etwas, obwohl wir da seit Jahren drüber reden, über den Klimawandel, über diese ganzen Themen, du hast Kipppunkte erwähnt. Ich glaube, dass trotzdem, und das, der Mensch tut sich ja mit allem, was exponentiell ist, das ist bei Aktien oft schön, das Compounding zu haben, nach hinten raus. Aber ich glaube, im Umweltthema kapieren die Leute es trotzdem noch nicht, wenn bestimmte Marken überschritten sind, dass es einfach kein Zurück mehr gibt. Und ich hatte in dem Buch von Paul Biermann gelesen, dass wenn das Eis in Grönland schmilzt, dass wir rund 7 Meter Meeresspiegelanstieg haben. Das fand ich also wirklich, was das dann wiederum bedeutet, und du hast eingangs erwähnt, dass ja auch ganze Städte quasi verschwinden könnten von der Landkarte. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt sozialpolitisch, wenn wir riesen Flüchtlingsströme haben. Also ich glaube, wenn Grönland weg sein sollte oder das Eisschild von Grönland, dann hat das ja massive, dann haben wir wahrscheinlich ein paar hundert Millionen oder eine Milliarde Menschen, die irgendwo gezwungen sind, sich einen neuen Standort zu suchen.
Ja, also egal, ob das Bangladesch ist oder ob es Miami ist oder New York oder irgendwo in Holland, also das wird die Leute dann schon betreffen. Aber im Moment denkt man ja immer an das, was in den nächsten 10 oder 20 Jahren ist, was man noch so auf seine Lebzeit mitnimmt und nicht das, was vielleicht in 50 oder 100 Jahren ist. Und ich meine, die Klimaforscher haben ja auch verschiedene Modelle. Es ist ja auch gar nicht so einfach, denn es gibt ja auch das Argument, dass es nicht nur jetzt das Thema globale Erderwärmung und mehr Treibhausgase und dass alles überall wärmer wird. Es gibt ja auch noch dieses Gegenspiel, dass man einerseits, wenn wir mehr Wärme gerade in der äquatorialen Zone haben, möglicherweise auch durch diesen, was Sie jetzt ansprachen, den Anstieg des Meeresspiegels, wenn mehr Süßwasser von diesen Gletschern abläuft ins Meer, kann das einen großen Effekt haben. Man sagt jetzt schon, der Golfstrom pumpt nicht mehr so stark. So, wir hatten das ja schon mal mit der kleinen Ice Age, mit der kleinen Eiszeit. Was heißt das für Europa? Das heißt nämlich genauso ein Winter, wie wir das jetzt hier haben. Ständig nass, kalt. Ja, vielleicht auch, dass zu manchen Jahreszeiten wir eigentlich einen Temperaturabsturz haben, gerade wo wir sind. Ich meine, wir müssen uns ja auch fragen jetzt auf lange Sicht, wo sind diese Eiszeiten schon noch davor auch hergekommen, gerade hier in Nordeuropa. Das heißt aber nicht, dass die globale Erderwärmung nicht weitergeht, sondern die Effekte in bestimmten Lagen sind einfach völlig verschieden. Nicht, also das ist eine absolute Katastrophe, wenn der Regenwald im Amazonas immer mehr Trockenzeiten überleben muss, sozusagen. Das ist für uns vielleicht unangenehm, wenn es ein bisschen feuchter ist und grauer und miserabel hier. Aber auf lange Sicht muss man einfach denken, das sind dann doch schon diese Kipppunkte. Und wenn der Golfstrom dann irgendwann sich abstellt oder dann immer schwächer wird, hat das auch enorme Effekte für unsere Regionen und wie wir uns in jeder Hinsicht aufstellen, sozial, wirtschaftlich und so weiter. Es betrifft uns am Schluss doch alle. Und zwar in ganz großen Rahmen. Und ich meine, man müsste sagen, es ist eigentlich irre, dass die Amerikaner, sind ja gestern auch aus so einem Umweltabkommen ausgestiegen, was jetzt ihre Innenpolitik betrifft, also nicht, wie sie da vorgehen. Die haben doch die größten Hurricanes und Tornados die ganze Zeit. Dass sich da nicht einer mal fragt, ja, warum passieren die denn so, wie sie jetzt passieren? Warum sind die Stürme, die sich in der Karibik aufladen, diese Hurricanes, so stark heutzutage? Ja, weil das Meereswasser jetzt schon so angestiegen ist von der Temperatur her, dass sich dadurch auch diese Stürme viel stärker aufladen. Und die Schäden, die davon kommen, die sind ja viel größer und viel komplizierter, dann diese ganzen Aufräumaktionen, was das für die Bevölkerung betrifft. Und gerade ja auch in Ballungsgebieten, nicht? Also was nützen uns unsere tollen Eisenbahnen, wenn wir uns mit dem Klimawandel nicht beschäftigen? Aber dann haben wir immer einen Sturm und alle 2 Tage kommt so ein Sturm und dann funktioniert nichts. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch neulich mal wieder erlebt in Deutschland. So, ja, oder auf einmal schneit es irgendwo so wahnsinnig viel. Ja, diese Sachen, dass es alles etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist, hat damit zu tun, dass wir jetzt seit 150 Jahren, mehr als 150 Jahren, die Anthropozäne haben. Die globale Erderwärmung, die entstanden ist und durch den Menschen.
Wir haben am Ende jeder Folge immer noch, wenn wir einen Gast haben, dass der Gast seine Message an unsere Zuhörer loswerden darf. Was wäre deine Message an unsere Zuhörer?
Meine Message an die Zuhörer wäre: erstens, was Deutschland betrifft, haltet an eurer Demokratie fest. Zweitens, nicht immer, wenn einem irgendwas nicht gefällt, direkt in den sozialen Medien seinen persönlichen Müll da ablassen. Dann kann man nämlich auch nicht von den Führungspersonen erwarten, dass die Verantwortung übernehmen und vielleicht auch mal große strategische Punkte in die Öffentlichkeit geben. Weil das ist ja nicht erträglich, wenn man ständig nur angegriffen wird. Man muss den Leuten, wenn man sie gewählt hat, auch die Repräsentation lassen und sich daran darauf verlassen, dass die nächsten 4 Jahre so oder so laufen. Und was die Arktis betrifft, würde ich sagen, passt auf, denn das Thema ist ja nicht nur Donald Trump und Grönland, sondern da werden wir noch viel mehr Aktivität sehen, was Wettstreit um Fischerei betrifft und auch was militärstrategische Fragen betrifft und wie sich dort die Europäer, die Amerikaner, die Russen und auch die Chinesen aufstellen.
Und wenn wir über Geopolitik nachdenken, müssen wir die klaren Regeln und Strukturen aus der Vergangenheit aufgeben und uns damit abfinden, dass in nächster Zeit reine Machtpolitik vorherrschen wird?
Nein, ich denke, wenn wir an unserer Lebensart hier in Europa festhalten müssen, müssen wir darum kämpfen. Sicherlich verbal vor allen Dingen. Aber wir müssen wirklich ganz klar machen, dass so, wie wir gelebt haben, das ist doch eine große Errungenschaft aus den Lehren der Geschichte der 2 Weltkriege. So, und das wollen wir doch in Europa so schnell nicht aufgeben. Und da würde ich viel fester gegenüber den Amerikanern sagen, dass wir an unserer Demokratie, an unseren Prinzipien und Normen der Nichteinmischung, an unserer Souveränität der Staaten, an unserem Selbstbestimmungsrecht, was auch den Grönländern gehört. Ich meine, wir müssen immer denken, auch gerade bei den Grönländern, weil das nun mal das Thema war. Es geht da auch um eine Reconciliation, eine Aussöhnung und Versöhnung zwischen Dänen und Grönländern und dass die sich geeinigt haben im Rahmen der Entkolonisierung, dass dort, wenn die Grönländer es wollen, sie ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben über ein Referendum, um die Unabhängigkeit anzustreben. Das ist doch auch etwas, was im Herzen vieler kleiner europäischen Staaten gehört. Nicht die Wiedererlangung der Unabhängigkeit nach der sowjetischen Okkupierung der baltischen Staaten. Die Unabhängigkeitserklärung zum Beispiel Finnlands nach dem Ersten Weltkrieg. Also alle diese Möglichkeiten, die wir errungen haben über Jahrzehnte hinweg, das Wahlrecht, alle diese Sachen, daran müssen wir festhalten. Denn wir sehen vor unseren eigenen Augen, dass selbst in dem Land, was für eine Republik und Demokratie stand, wie schnell es unterminiert wird und von innen sich beginnt aufzulösen, wenn die Menschen nicht mehr daran glauben. Ja, also eine Demokratie ist nur stark, wenn wir auch daran glauben. Das ist eine Frage des Buy-ins. Und ich gerade auch gerade wir als Deutsche müssen darüber nachdenken, dass das doch etwas ist, was ein unheimliches Geschenk ist, was unsere Generation hat erleben dürfen. In friedlichen Zeiten. Wir sind alle in Friedenszeiten aufgewachsen.
Ich glaube, das ist, vielen Dank für die 100. Folge und das ist mit die stärkste Message, die wir hier in 100 Episoden hatten. Dafür vielen Dank, liebe Christina, und für deine Zeit. Es war uns eine Freude und Wahnsinn, was wir hier für Einblicke durch dich bekommen konnten. Und ich glaube, damit kann man auch schließen, dass man wirklich sagen muss, wir sind in eine ganz besondere Zeit geboren, nämlich, dass es so viel Frieden und Wohlstand gab wie nie zuvor auf diesem Planeten.
Vielen Dank euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, über diese vielen verschiedenen Themenbereiche heute zu sprechen.
Und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.